Johann Sebastian Bachs sechs brandenburgische Konzerte sind einzigartig. Kein anderer musikalischer Werkzyklus verkörpert derart den Überschwang des Barock, das überbordend Verspielte, das Übersteigerte, das exzessiv Verschwenderische, das Affektierte und den Drang ins Grenzenlose. Virtuose Girlanden, Staffetten von endlosen Sechzehntel- und Zweiunddreißigstelnoten, ein obsessives musikalisches Wetteifern in allen Instrumenten. Nichts fehlt in diesen Brillanten der Konzertliteratur. Die Konzerte betören die Sinne, verzaubern die Seele. Sie sind extravagant, avantgardistisch, abgehoben, hemmungsloser Luxus, dekadent und sie machen süchtig. Kurz, die brandenburgischen Konzerte sind wie prickelnder Champagner, gefertigt aus einem Übermaß feinster, gegorener Noten, dabei ausgesprochen charaktervoll, prächtig und perfekt ausbalanciert im Abgang. Den Begriff Concerto, der schon im 17. Jahrhundert musikalische Epoche machte, leiteten die Italiener um Viadana, Gabrieli, Albinoni und Corelli vom Verb concertare ab. Im Italienischen bedeutet concertare einstimmen, sich verbinden, im Lateinischen jedoch eher streiten oder kämpfen. Es sind genau diese gegensätzlichen Pole, die das Spannungsfeld in einem musikalischen Concerto ausmachen. Und kein Komponist hat dies so deutlich herausgearbeitet wie Bach in seinen brandenburgischen Konzerten. In den Stücken liefern sich alle nur denkbaren Instrumente der Zeit ausgeprägte musikalische Wettstreite und Notengefechte. Jedoch wegen der Gleichberechtigung, die Bach zwischen den Instrumenten walten lässt, sind seine sechs brandenburgischen zugleich die wohl demokratischsten Konzerte der Musikgeschichte. Angesichts der Vertrautheit, die diese Klänge bei uns auslösen, will man kaum glauben, dass die sechs brandenburgischen Konzerte erst vor kaum 150 Jahren die musikalische Weltbühne betraten. Nur einzelne der Konzerte waren in den Jahrzehnten zuvor den großen Bach-Wiederentdeckern der Romantik unter die Hände gekommen und hatten mehr Irritationen als Jubelstürme ausgelöst. Das Wunderkind Felix Mendelssohn Bartholdy etwa, nachmals der zentrale Anwalt der Bach-Renaissance, wies seinen Lehrer Karl Friedrich Zelter auf eine Reihe von Quintparallelen hin, die er im Kopfsatz des berühmten fünften Brandenburgischen ausgemacht hatte. Zelter, begeistert und verunsichert zugleich, schrieb darüber an Goethe:
In der Partitur eines prachtvollen Konzerts von Sebastian Bach gewahrte mein Felix, als er 10 Jahre alt war, mit seinen Luchsaugen 6 reine Quinten nacheinander, die ich vielleicht niemals gefunden hätte. Die Handschrift ist autographisch schön und deutlich geschrieben und die Stelle kommt 2-mal vor. Ist es nun ein Versehen oder eine Lizenz?
Um ein Haar wäre es auch gar nicht zur Wiederentdeckung der ganzen Sammlung gekommen, denn es war alles andere als ein Automatismus, dass Bachs Autographe-Partitur, die als einzige den gesamten Werkzyklus überliefert, bis heute erhalten bleiben konnte. Bach gab die Partitur im Jahr 1721 in die Hände des Markgrafen Christian Ludwig von Brandenburg-Schwedt. Fortan schlummerte sie für über ein Jahrhundert in verschiedenen Berliner Bibliotheken und wurde erst 1850 aus ihrem Dornröschenschlaf gerissen. Zwar sind einzelne der Konzerte auch auf anderem Weg überliefert, namentlich weil sie Bach in anderen Kontexten wiederverwendete und die damit verbundenen Aufführungsmaterialien sich teilweise erhalten haben. Aber wäre seine Widmungspartitur für den Markgrafen irgendwann unter die Räder gekommen? Wir wüssten nichts von dem einzigartigen Zyklus und schon gar nichts über dessen Entstehungsumstände.
Six concerts avec plusieurs instruments dédiés à son Altesse royale Monsieur Christian Louis, Markgraf de Brandenburg, etc., etc., par son très humble et très obéissant serviteur Jean-Sébastien Bach, maître de chapelle de SAS Prince Régnant de Anhalt-Köthen.
Der französische Titel auf der Autographen-Widmungspartitur verrät uns nicht nur, dass Bach die Six Concerts avec plusieurs Instruments im Jahr 1721 als Kapellmeister in Köthen einem gewissen Markgraf de Brandenburg, Chrétien Louis, also dem in Berlin residierenden Markgrafen Christian Ludwig von Brandenburg, übereignete. Übrigens der Grund, warum wir die Sammlung heute gemeinhin als die Brandenburgischen Konzerte bezeichnen. In seiner Zueignung legte Bach auch unterwürfig und in gestelztem Französisch dar, warum er seine Konzerte jenem Markgrafen widmete.
Monsieur, comme mieux il y a une couple d'années. Vor einigen Jahren hatte ich das Glück, mich vor eurer königlichen Hoheit auf ihren Befehl hin hören zu lassen. Und da ich dabei bemerkte, dass sie einigen Gefallen an den kleinen Gaben fanden, die mir der Himmel für die Musik verliehen hat, und da ich mich beim Verabschieden eurer königlichen Hoheit mit dem Auftrag zu beehren beliebte, ihnen einige Stücke meiner Komposition zu übersenden, so habe ich denn gemäß Ihrem allergnädigsten Auftrag mir die Liberté genommen, Eurer königlichen Hoheit meine ergebensten Aufwartungen mit den vorliegenden Konzert zu machen, die ich à plusieurs instruments, das heißt für mehrere Instrumente, eingerichtet habe. La priant très humblement de ne vouloir pas juger leur imperfection. Dabei bitte ich ergebenst, die Unvollkommenheit der Pieces nicht nach der Richtschnur des feinen und erlesenen Geschmacks beurteilen zu wollen, den sie, wie jedermann weiß, für musikalische Werke haben, sondern die tiefe Ehrfurcht und den ergebensten Gehorsam wohlwollend in Betracht zu ziehen, den ich ihnen damit zu bezeigen trachte. Pour le reste, Monsieur, bitte ich Eure königliche Hoheit ergebenst, die Güte zu haben, Eure Wohlgewogenheit mir weiterhin zu bewahren und überzeugt zu sein, dass mir nichts so sehr am Herzen liegt, als zu Gelegenheiten herangezogen zu werden, die Ihrer und Ihres Dienstes würdiger sind. Deshalb bleibe ich mit unvergleichlichem Eifer Euer königlicher Hoheit humble et très obéissant Serviteur Jean-Sébastien Bach, Köthen, den 24. März 1721.
Wir wissen nicht genau, was Bach im Frühjahr 1721 veranlasste, dem knapp 50-jährigen Christian Ludwig die Werksammlung zu dedizieren. Der kinderlose Sohn des großen Kurfürsten stellte im Berliner Stadtschloss, dem kargen Hofzeremoniell des Soldatenkönigs, einen Musenhof en Miniature entgegen. Christian Ludwig war ein Feingeist und Musikliebhaber, jedoch ein Prinz mit überschaubarer Apanage. Seine kleine, aber feine Privatkapelle galt dennoch als die beste an der Spree. Bach hatte sie bereits kennengelernt. Die in der Widmung angesprochene Begegnung mit dem Markgrafen dürfte in den Winter 1719 gefallen sein, als Bach von Köthen aus ein großdimensioniertes Cembalo beim Berliner Instrumentenbauer Michael Mietke bestellte und offenbar selbst in Berlin abholte. Mit der Widmung der 6 Konzerte an den Markgrafen wollte Bach im Frühjahr 1721 seine Kontakte zu Christian Ludwig auffrischen, sich von Köthen aus in Erinnerung rufen und, offensichtlich einem losen älteren Versprechen folgend, dem Musenprinzen eine repräsentative Kostprobe seiner breiten Fertigkeiten als Komponist servieren. Um dies zu tun, hätte Bach manche Möglichkeiten gehabt. Er hätte seine schon legendären Künste als Tastenvirtuose in den Vordergrund stellen und eine Sammlung virtuoser Klavierwerke übermitteln können. Auch eine Serenade oder lobpudelnde Huldigungsmusik für den Markgrafen wäre angebracht gewesen. Dass Bach sich letztlich für die Übersendung von 6 Instrumentalkonzerten entschied, war sicherlich der in seinen Augen beste Kompromiss aus dem Ansporn, die eigenen Kompositionskünste im besten Licht zu präsentieren und den aufführungspraktischen Realitäten des Markgrafen, der weder über ein Opernhaus noch über eigene Sänger, wohl aber über ein erlesenes Instrumentalensemble verfügte. Um dessen Kapazitäten auszureizen, bot die Konzertform à plusieurs instruments, das heißt für verschiedene Instrumente, die perfekte Plattform. Denn in einem Gruppenkonzert können gleich mehrere Virtuosen in einen musikalischen Wettstreit treten. Die deshalb in ganz Europa beliebte Gattung hatte vor allem ein Komponist kultiviert: Antonio Vivaldi in Venedig, der große Innovator des Instrumentalkonzerts. Seine Concerti con molti strumenti machten weit über die Lagunenstadt hinaus Furore. Antonio Vivaldi war dem Köthener Kapellmeister Bach kein Unbekannter. Bereits als Hoforganist in Weimar hatte Bach ausgiebig Vivaldis neueste gedruckte Violinkonzerte studiert und auch der musikbegeisterte Köthener Fürst Leopold hatte auf seiner Kavalierstour durch Italien Zugang zu den Notenschätzen Venedigs gehabt. Ob diese Einflüsse freilich maßgeblich für die Gestalt von Bachs brandenburgischen Konzerten waren, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Dies vor allem, weil die 6 Konzerte gar nicht so originär brandenburgisch sind, wie ihr heute gebräuchlicher Titel und die Widmungspartitur für den Markgrafen suggerieren. Die große stilistische Bandbreite der Werke und manch andere quellenkundliche Beobachtung bezeugen auf vielfältige Weise, dass die 6 brandenburgischen Konzerte nicht am Stück komponiert wurden und teils deutlich vor 1721 entstanden sein müssen. Einzelne könnten sogar noch auf Bachs Wirken in Weimar zurückgehen. Was die Werke jedoch vereint, ist ihr unverkennbar auf Vielseitigkeit abzielender Ansatz. Bach erhebt in ihnen das Prinzip der Diversität zum Programm. Kein Stück ist wie das andere. Charakter, Satztechnik, Besetzung, jedes Konzert präsentiert sich in einem ganz eigenen Gewand. Das erste brandenburgische Konzert dürfte in der Tat das älteste sein und es ist buchstäblich das herzoglichste. 2 Hörner, drei Oboen, ein Fagott und die sehr markant klingende Piccolo-Violine liefern sich einen Wettstreit und werden unterstützt von einem Streicher-Tutti. Das Wechselspiel zwischen den Konzertisten und Repianisten ist höchst demokratisch. Alle Solisten bekommen ihren Auftritt. Und selbst die Piccolo-Violine mit ihrem buchstäblich winzigen Klang darf sich auf Augenhöhe mit den Hörnern duellieren. In fast allen Sätzen des Konzertes dominieren Jagdmotive. Dies und der Umstand, dass das erste Brandenburgische anstatt der sonst üblichen drei Sätze zum Schluss noch mit einer Reihe von Tanzsätzen aufwartet, könnten einen Fingerzeig auf die eigentlichen Entstehungsumstände liefern. Im Februar 1713 war Bach, damals noch Weimarer Hoforganist, nach Weißenfels engagiert worden, um im Rahmen der Geburtstagsfeierlichkeiten für Herzog Christian eine Huldigungsmusik zu komponieren, die das Festmahl nach abgehaltener Treibjagd untermalen sollte. Bach komponierte für den Anlass seine berühmte Jagdkantate, ein Stück, in dem Diana, die Göttin der Jagd, Endymion, Pan, Pales und selbstverständlich der Weißenfelser Herzog mit prächtigen Klängen verherrlicht werden, aber das merkwürdigerweise mit einem schlichten Secco-Rezitativ beginnt. Bachs Konzert, es steht wie das Rezitativ in F-Dur, hätte durchaus den perfekten Auftakt zur Jagdkantate liefern können. Dies zumal, weil die Hörner hier immer wieder mit vollem musikalischen Schmackes durch das Lustrevier jagen und dabei das eine oder andere Instrument buchstäblich zur Strecke bringen. Musikalische Eindrücke der eher friedlichen Aspekte des Landlebens bietet das vierte Brandenburgische Konzert. Hier entführt uns Bach in die Klangwelt der Hirten, erzeugt von zwei Blockflöten und einer Solovioline im Concertino und begleitet von einem Streicher-Tutti. Beim Inhalieren dieser pastoralen Stimmung möchte man mit Beethoven ausrufen, das Erwachen heiterer Empfindungen bei der Ankunft auf dem Lande. Denn die naturalistischen Klänge, die das virtuose Wechselspiel von Geige und Flöten erzeugt, sind schönste Tonmalerei eines Arkadiens irgendwo zwischen Köthen und Berlin. Mit anderen Worten, das vierte Brandenburgische ist so etwas wie Bachs Pastorale. Ein Wimmelbild voller fröhlich musizierender Hirten, Vögel und anderer Kreaturen an einem munter rauschenden Bach. Und Bach, also der Komponist Bach, bringt es sogar fertig, in das Idyll einen veritablen Hummelflug der Violine hinein zu komponieren. Thank you. Von ganz anderem Charakter ist das dritte der brandenburgischen Konzerte. Auch ihm sagen die Stilkundler nach, es habe seine Ursprünge in Bachs Weimarer Zeit. Jedenfalls verzichtet Bach in ihm vollständig auf Bläser. Er hebt jedoch jeden einzelnen Streicher zum Solisten. Von denen gibt es einige. 3 Violinen, 3 Bratschen, 3 Celli, ein Violone und der Generalbass nehmen teil an einer Debatte um das beste Argument. Repianisten, also, um im Bild zu bleiben, nur im Strom mitschwimmende Hinterbänkler, gibt es nicht. Alle sind gleichberechtigt, haben die gleiche Redezeit. Mehr Demokratie geht wirklich nicht. Aber Demokratie macht auch Arbeit. Denn was die einzelnen Instrumente im Kopfsatz zu dem überaus schlichten Hauptmotiv beizutragen haben, ist eine schier ausufernde Debatte, in der jedermann versucht, sich in den Vordergrund zu spielen. Koalitionen zwischen einzelnen Instrumenten oder Instrumentengruppen bilden sich, gehen wieder in die Brüche und werden neu geschmiedet. Immer erhitzter wird die Diskussion. Der Wettbewerb um die besten Ideen, aber das stetig die Episoden gliedernde Ritornell bringt die Disputanten immer wieder auf eine gemeinsame Linie und mahnt zur Geschlossenheit. Debattenkultur vom Feinsten, ein Vergnügen für die Zuhörer und ein virtuoser Parforce-Ritt für die beteiligten Spieler, der in dieser Vielstimmigkeit einmalig in der Musikgeschichte ist. In einem Konzert bricht Bach mit den demokratischen Prinzipien des Gruppenkonzertes. Dies geschieht radikal und buchstäblich vor den Ohren der Zuhörer. Die Rede ist vom 5. brandenburgischen Konzert, für das Bach 3 Solisten ausweist, eine Flöte, eine Violine und ein Cembalo. Entsprechend der Gattungskonventionen wechselt sich im Kopfsatz zunächst ein wiederkehrendes Tutti Ritornell mit verschiedenen Episoden der 3 Soloinstrumente ab, in denen das ganz aus dem Dreiklang entwickelte Hauptthema munter fortgesponnen wird. Im Verlauf des Satzes werden die längst in der Geschichte des Solokonzertes etablierten Instrumente Violine und Flöte jedoch vom Eindringling in diese elitäre Welt, dem doch sonst nur Generalbass spielenden Cembalo, immer mehr zu Beobachtern degradiert. Wie in einer Palastrevolution spielt der Cembalist die beiden anderen Solisten buchstäblich an die Wand, stürzt sie vom Thron und setzt sich allein die Solistenkrone auf. Diese stürmische Intronisierung mündet in einer auskomponierten Improvisation über das Hauptthema, die noch jeden Zuhörer staunend zurückgelassen hat. Viel ist über diese Lizenz geschrieben und nachgedacht worden. Geburtsstunde des modernen Klavierkonzertes. Erste Solokadenz der Musikgeschichte. Das sind nur die bekanntesten Schlagworte, mit denen Bachs Geniestreich heute beehrt wird. Bach selbst wird freilich kaum geahnt haben, dass das Klavierkonzert dereinst sozusagen zur Königsdisziplin innerhalb der Gattung des Instrumentalkonzerts avancieren würde. Fakt ist aber auch, dass Bach in keinem anderen der brandenburgischen Konzerte so deutlich seine Signatur als weltberühmter Tastenvirtuose und Improvisator hinterlassen hat wie im Fünften. Sollte es außerdem richtig sein, dass eine erhaltene Frühfassung des Stückes im Zusammenhang mit Bachs Besuch in Berlin im Winter 1719 entstand, also zu jenem Zeitpunkt, als er das Mietke-Cembalo abholte, so legen die Motive für die originelle Dramaturgie des Satzes auf der Hand. In einem wie auch immer gearteten musikalischen Schaulaufen wollte Bach dem Berliner Markgrafen und dessen Hofkapelle seine berühmten Hexereien in der Improvisationskunst präsentieren. Der Umstand, dass Bach bei der Niederschrift der Widmungspartitur zwei Jahre später gerade die abenteuerliche Solokadenz des ersten Satzes nochmal deutlich erweiterte und nun noch virtuoser gestaltete, legt zudem die Annahme nahe, dass er mit ihr eine ganz besondere Botschaft an Christian Ludwig übermitteln wollte. Schau genau hin, lieber Markgraf, das kann ich. Und was ich dir hier nur als Kostprobe meiner Fähigkeiten und meiner Originalität zu Füßen lege, könntest du, Verehrtester, auch dauerhaft in deinen Diensten haben. Denk mal drüber nach. Und ansonsten, siehe zu, wo du sonst jemanden herbekommst, der dir diese aberwitzige Partie vernünftig vorspielen kann. Doch ganz gleich, ob Bach im März 1721 die 6 Konzerte wirklich mit dem Vorsatz an den Markgrafen sandte, Kapellmeister an der Spree zu werden. Die Stücke bieten in jedem Fall, wie keine andere Bachsche Werksammlung, eine Bilanz des erst 35-jährigen Hofkompositeurs. Und die fällt atemberaubend aus. Man muss es sich nochmal vergegenwärtigen. Bis in sein 30. Lebensjahr hinein hatte Bach eine Karriere verfolgt, in der das Spiel auf der Orgel, der musikalische Dienst Soli Deo Gloria, das klar definierte Zentrum seiner Kunst war. Keine 7 Jahre später kann er dem Berliner Markgrafen aber ein Portfolio von meisterhaften Instrumentalkonzerten überreichen, die in jeglicher Hinsicht perfekt, originell, modern und elitär sind, die in puncto Virtuosität jede Hofkapelle ins Schwitzen bringen und deren stilistische Bandbreite geografisch von Frankreich bis Polen und von Hamburg bis Rom reicht. Die 6 brandenburgischen Konzerte präsentieren den fertigen und extrem wandelbaren Hofkapellmeister Bach mit einer Musik, die jedem Regenten, vom kleinen Herzog bis zu mächtigen Kaisern und Königen zur Ehre gereicht hätte und wahrhaft wie Champagner aus Noten daherkommt. Aber vor allem repräsentieren sie für das Feld der Ensemblemusik auf das Schönste Bachs Markenkern, das große Alleinstellungsmerkmal, das seine Musik vor derjenigen aller anderen Komponisten bis heute auszeichnet und über das schon damals ein Leipziger Zeitgenosse schwärmte.
Übrigens ist gewiss, dass die Stimmen in den Stücken dieses großen Meisters in der Musik wundersam durcheinander arbeiten. Allein alles ohne die geringste Verwirrung. Die Stimmen gehen miteinander und wieder einander, beides, wo es nötig ist. Sie verlassen einander und finden sich doch alle zu rechter Zeit wieder zusammen. Jede Stimme macht sich vor der anderen durch eine besondere Veränderung kenntlich, ob sie gleich öftermals einander nachahmen. Sie fliehen und folgen einander, ohne dass man bei ihren Beschäftigungen einander gleichsam zuvorzukommen die geringste Unregelmäßigkeit bemerket. Wird dieses alles so, wie es sein soll, zur Exekution gebracht, so ist nichts Schöneres als diese Harmonie.